In Syrien werden jetzt die Gefängnisse geöffnet und offenbaren einmal mehr den brutalen Terror des Regimes von Bashar al-Assad. Ein Regime, das viele Jahre durch Russland gestützt und am Leben gehalten wurde. Es war Putins Armee, die jeglichen Widerstand hatte niederbomben lassen. Jetzt reicht es nur noch zum Asylangebot für Assad und seine Familie. Militärische Hilfe kann oder will Moskau nicht mehr leisten. Es wird vom Abzug russischer Kriegsschiffe berichtet. Ist das der Preis, den Putin für die Ukraine zahlt? Und was heißt das für die Entwicklung im gesamten Nahen Osten? Umsturz in Syrien. Wie geschwächt ist Putin? Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Guten Abend, ganz herzlich willkommen aus Berlin. Das sind meine Gäste. Nassef Naeem ist Jurist und Nahostexperte. Er stammt aus Syrien und ist Co-Leiter des Beratungsnetzwerks Zenit Council. Professor Alexander Lippmann ist Professor für Politikwissenschaft mit Schwerpunkt Osteuropa und Russland am Osteuropa-Institut der Freien Universität Berlin. Und er ist in Russland aufgewachsen. Anja Wähler-Schöck ist Ressortleiterin internationale Politik beim Tagesspiegel. Und sie hat das Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung für Jordanien und Irak in Amman geleitet. Thomas Jäger ist uns zugeschaltet. Er ist Professor für internationale Politik und Außenpolitik an der Universität zu Köln. Herr Naeem, wie geschwächt ist Putin? Das ist die Frage, die wir uns stellen nachdem Assad das Land verlassen musste, nachdem diese Revolution in Gang gekommen ist. Also was heißt das für Putin?
Also man kann nach außen, wenn alles man nach außen betrachtet, kann man sagen, dass Putin geschwächt ist. Aber meiner Meinung nach, das war ein geordneter Prozess. Das heißt, die Russen haben nicht interveniert, weil sie nicht intervenieren wollten oder nicht stark interveniert. Es gibt verschiedene Faktoren in diesem Punkt. Einer dieser Faktoren ist, dass der Assad-Prozess, der ja auf einem Troika basiert, das sind Türkei, Russland und Iran. Iran ist nach den Angriffen auf Hezbollah und nach dem jetzt Iran auch innerhalb der letzten 2-3 Monate ihre Militärkapazität in Syrien sehr reduziert hat, weil die Iraner auch Angst vor der neuen amerikanischen Administration haben, weil Trump hat richtig zur Verständigung gemacht, dass Iran Grund aller Übel im Nahen Osten ist. Und ein Grund, warum damals dieser Nukleardeal mit Iran aufgekündigt worden ist, war, dass Iran in allen Ländern interveniert. Und deshalb, also der Punkt ist, dass, denke ich, dass hier, das war ein Putsch gegen diese Vereinbarung zwischen den drei Partnern, weil einer dieser Partner war so geschwächt, dass die beiden Parteien einfach gegen ihn vielleicht einen Deal gemacht haben. Und dafür spricht nur ein Punkt, dass die Luftschläge, die die Russen gemacht haben in Syrien, waren ineffektiv im großen Stil.
Ja, man merkt jetzt schon in Ihrer Antwort, dass alles mit allem irgendwie zusammenhängt. Wir versuchen das mal ein bisschen zu sortieren, weil das ist ja gar nicht so einfach. Herr Lippmann, Sie verfolgen natürlich auch, wie in Russland auf die Sache geschaut wird. Wie nimmt man den Sturz Assads wahr? Wird darüber berichtet?
Es wird darüber berichtet. Interessant ist, dass die Sprache bereits verändert wurde. Die syrische Opposition heißt jetzt nach der russischen Berichterstattung Opposition und nicht mehr Terroristen oder Extremisten, wie man früher berichtet hat. Also Russland verfolgt jetzt die Aussage, dass wir auf die Realitäten, die es on the ground gibt, einfach schauen müssen. Wir werden versuchen, mit den neuen Gruppierungen zu verhandeln. Wir wissen nicht, was das bedeuten wird. Die innenpolitische Wahrnehmung der Situation ist ehrlich gesagt Gleichgültigkeit. Also für Großteil der russischen Bevölkerung war Syrien ein sehr weiter Krieg. Man ist einfach glücklich, dass man keine großen Investitionen jetzt getätigt hat. Und für russische Eliten, sie konzentrieren sich auf die Ukraine. Da ist Syrien einfach nicht so wichtig.
Und heißt das denn, aber sieht man zum Beispiel Bilder von Assad? Oder zeigt man, dass man ihn aufgenommen hat? Berichtet man darüber?
Ja, aber es ist auch wichtig zu betonen, es wurde berichtet, dass Assad, also von dem Pressesprecher von Putin, dass Assad auf persönliche Entscheidung von Putin aufgenommen wurde. Das ist auch wichtig für Putin. Er zeigt, seine Verbündeten werden nicht im Stich gelassen, zumindest so. Aber Putin plant keine Treffen mit ihm. Das wird auch ganz klar gesagt.
Mhm. Frau Wähler-Schöck, wenn man sagt, Russland ist ein Verlierer, Iran ist dadurch auch geschwächt, wer ist denn der Gewinner dieses Prozesses?
Für mich ist der ganz klare Gewinner dieses Prozesses erstmal das syrische Volk.
Weil auch wenn völlig unklar ist, wie es jetzt weitergeht und ob es vielleicht weitere Kämpfe gibt, weiteres Leid in Syrien, das Assad-Regime, das war ein furchtbares Terrorregime, unter dem sehr viele Menschen gelitten haben, durch das sehr viele Menschen zu Tode gekommen sind. Und wenn man sich anschaut, es sind interessante Archivbilder jetzt dieser Tage wieder hochgekommen, nämlich vor 50 Jahren im Juni ist US-Präsident Nixon damals nach Damaskus gereist und hat sich mit Assad Vater, also Hafez al-Assad, getroffen. Es gibt sogar ein Bild, wo der kleine Bashar al-Assad im Hintergrund ist. Und das zeigt nochmal, wie lange die Assad-Familie dieses Land terrorisiert hat. Und Bashar al-Assad kam damals ja als der Stellvertreter eigentlich zur Macht, weil sein Bruder Basil ums Leben gekommen war. Der hätte ja eigentlich dem Vater folgen sollen. Und alle haben auf ihn als Hoffnungsträger geschaut, als jemand, der in Großbritannien ausgebildet ist, der auch eine junge Frau aus Großbritannien mitgebracht hat nach Damaskus dann. Alle haben gedacht, jetzt kommt das Land zu einem Umbruch, jetzt kommen demokratische Aufbruchprozesse. Und das ist nicht gekommen. Im Gegenteil, es ist noch viel schlimmer gekommen. Insofern sehe ich erstmal das syrische Volk als ganz klaren Gewinner dieses Prozesses jetzt. Mhm.
Herr Professor Jäger, es ist ja noch eine unübersichtliche Lage. Wir können noch nicht genau sagen, wie sich das alles weiterentwickelt. Was würden Sie sagen jetzt auch, wo man sieht, Israel hat auch stark bombardiert jetzt. Also wie stellt sich für Sie die Lage jetzt dar?
Na, die Lage ist so, dass es zwei Gewinner gibt aus diesem Prozess, die man jetzt schon feststellen kann. Das ist zum einen Israel, das hier versucht jetzt durch Maßnahmen seine Sicherheit ein wenig zu optimieren, um das so zu sagen, indem es nämlich dem neuen Regime, was immer da kommen mag, die Mittel nimmt, entsprechende Angriffe fahren zu können. Und das andere ist die Türkei, die sich ja jetzt schon als Patron dieser neuen politischen Ordnung aufspielt. Und dem stehen zwei Verlierer gegenüber. Und da habe ich ein wenig eine andere Ansicht. Russland hat hier nicht interveniert, weil es nicht wollte, sondern weil es nicht konnte. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Der Iran konnte nicht, Russland konnte nicht. Sie mussten diesen Prozess einfach laufen lassen. Sie haben nicht die Mittel, sich dagegen zu stemmen und haben dann am Ende so getan, na ja, da hätte Assad mal seine Leute schicken sollen und die wollten ja alle nicht kämpfen. Und beim Rest muss man einfach sehen, was jetzt herauskommt. Da sind die Nebel noch viel zu dicht, als dass man sagen könnte, wie das Land wirklich in wenigen Monaten aussieht.
Wie würden Sie es denn sagen? Ist das richtig, dass Russland gar keine Möglichkeit mehr hatte, sie zu unterstützen?
Also es ist ja so, die Frage ist, was hätte Russland tun müssen, um Assad zu unterstützen? Und sehen wir jetzt von der Lage in der Ukraine, von der grundsätzlichen Entwicklung einfach ab, stellen wir uns mal vor, wir wären im Jahr 2019, hätten genau dieselbe Entwicklung. Hätte Russland Bodentruppen nach Syrien schicken können? Das ist absolut logistisch unmöglich. Das ist von der russischen Bevölkerung und Eliten keineswegs akzeptiert. Und mit Luftangriffen kann man den Krieg nicht gewinnen, wenn die Armee nicht kämpft.
Ja, ich würde jetzt hier sagen, das ist nicht so ganz, dass Russland das wollte, weil die Zahl der Flugzeuge, die in Hmeymim sind, stationiert sind, ist gleich geblieben über diese Zeitraum, das heißt auch nach dem Angriff auf die Ukraine. Und viele haben berichtet, dass in Hmeymim am Tag des Beginns der Angriff der Rebellen waren auch genau dieselbe Zahl von Flugzeugen. Und die Russen haben angefangen zu bombardieren erst 3 Jahre nach dem Beginn des Angriffs, haben zu bombardieren. Also alles in allem, ich vertrete stark die These, dass sie nicht wollten. Vielleicht sind sie militärisch geschwächt, vielleicht haben sie auch andere, wollten sie die Militärkapazität, was sie haben, sparen für die Ukraine, das kann sein. Aber ich würde sagen, dass vielleicht, wenn man Prozentsatz, 70% wollten sie nicht, vielleicht 30% konnten sie nicht.
Wie schaut man in Syrien auf Russland?
Also der Punkt ist, da gibt es natürlich unter den Syrern verschiedene unterschiedliche Ansichten. Die oppositionellen Syrer, die Leute, die vertrieben worden sind, die sehen in Russland als ein furchtbarer Feind. Das muss man gestehen. Aber die andere Seite und die Leute, die im Inland geblieben sind, ein Teil der Minderheiten oder sowas, sah teilweise in Russland einen Retter. Aber auch bis zum gewissen Grad. Das heißt, auch innerhalb dieser Kreisen gibt es unterschiedliche Ansichten über Russland. Das heißt, es ist nicht so, dass alles so positiv ist über Russland.
Ja, Herr Professor Jäger, warum war Syrien für Russland so wichtig?
Syrien ist für Russland das Tor zum Mittelmeer und damit zu Afrika gewesen. Und Syrien ist der Standort gewesen, von dem man aus im Mittleren und Nahen Osten Einfluss nehmen konnte. Man muss das ja in einen größeren Kontext stellen. Putin hat den Krieg gegen die Ukraine begonnen vor vielen Jahren, um Russland als Weltmacht wiederherzustellen, um die, wie das in russischer Diktion heißt, multipolare Ordnung herzustellen. Und was er verloren hat, ist jetzt nicht nur Zentralasien, ehemaliges russisches Einflussgebiet an China, den Kaukasus verloren an die Türkei, jetzt auch noch den Einfluss im Mittleren Osten verloren. Das ist für Russland eine Katastrophe, was hier vonstatten geht. Und das bezieht sich nicht nur auf die zwei Militärstützpunkte, die man in Syrien absehbar verlieren wird, die eine wichtige logistische Funktion hatten und die Russlands Handlungsradius enorm einschränken werden, eben auch nach Afrika hinein, weil man das hier für entsprechende Auftanken und Logistikprozesse genutzt hat. Nein, für Russland ist das eine Katastrophe, was hier abläuft. Und das sieht man doch auch in der Reaktion. Der Sprecher Putin sagt, das ist so alles überhaupt nicht schlimm, was da ist. Aber wir müssen jetzt alles machen, dass wir diese Militärstützpunkte behalten. Und innerhalb von einem Tag hat man eben die Terroristen, die man zerstören wollte, zur Regierung erklärt, mit denen man jetzt irgendwie auskommen will. Also Putin hat, und das kommt zu all dem noch dazu, sein Image als der Garant der Diktatoren verloren. Und da tut auch das Asyl für Assad in Moskau überhaupt keinen Abbruch. Keiner will das. Die Leute, die sich auf ihn verlassen wollen, die wollen ihre Herrschaft behalten. Und Putin hat gezeigt, ich kann es nicht.
Er kann es nicht. Frau Wilaschek, würden Sie es auch so ähnlich, so drastisch sehen, dass Putin so stark geschwächt ist?
Also ich würde sagen, Putin ist geschwächt, aber er hat auch ganz klar seine Prioritäten gesetzt jetzt damit. Also er hätte durchaus noch mehr tun können. Ob es gereicht hätte, sei dahingestellt. Aber er hätte durchaus mehr tun können, aber er hat sich entschieden, es nicht zu machen. Und zwar nicht nur in den letzten Tagen, sondern man hat eigentlich seit 2022 auch schon gesehen, dass er sich weniger in Syrien engagiert. Und wenn man drauf schaut, welche Ziele er dort verfolgt hat, einerseits ein befreundetes Regime zu stärken, nämlich das Assad-Regime, auf der anderen Seite die erwähnten Militärstützpunkte, die für ihn strategisch wichtig waren in der Region, aber auch den Vormarsch der Islamisten aufzuhalten, weil er sich natürlich mit Blick auf Tschetschenien und die dortigen Akteure Sorgen gemacht hat, dass diese Macht wachsen könnte. Und er hat gesehen, das funktioniert nicht, weil Assad innenpolitisch geschwächt war. Insofern glaube ich, dass es auch ein Teil bewusste Entscheidung war. Aber ich würde an Herrn Jäger anknüpfen. Ich glaube, dass die Diktatoren dieser Welt, die von Putin gestützt werden, sich durchaus gedacht haben, aha, wenn es nicht gut läuft, dann wendet er sich auch von mir ab. Ich denke da insbesondere auch an Nordkorea. Ich glaube, dass Kim Jong-un sich gedacht hat, wenn es nicht gut läuft, dann zieht sich Putin raus. Insofern könnte ich mir vorstellen...
Kann das auch eine Signalwirkung sein für andere dann, oder?
Genau, auch Richtung Afrika, wo Putin ja auch indirekt einige Regime stützt. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass wir in Richtung Ukraine-Krieg jetzt sehen, dass sich Nordkorea noch mehr versucht zu bemühen um Putins Gunst, um sich als engen Partner an der Seite Moskaus zu gerieren.
Okay, Sie nicken.
Also ich sehe das leider für die Ukraine sehr schlechte Nachricht, was in Syrien passiert ist. Es wird Putin umso mehr bestätigen, dass er den Krieg in der Ukraine... dass er in den Krieg in der Ukraine massiv investieren will. Und das wird er auch tun. Falls er jetzt irgendwelche militärischen Kapazitäten in Syrien befreit hat, dann werden sie alle in die Ukraine geschickt. Ich muss allerdings auf einen Punkt eingehen, den Herr Jäger gesagt hat, dass die Aussagen aus Russland sind, wir müssen auf alle Kosten diese Stützpunkte bekommen. Wenn man zumindest auf russischsprachige Rhetorik schaut, von dem Pressesprecher von Putin, Peskov, so sind die Formulierungen nicht. Man sagt, man wird über diese Stützpunkte mit der neuen syrischen Regierung verhandeln und wir sind offen zu allem. Also wieder diese russische Argumentation, jetzt haben die neuen Menschen die Macht übernommen. Wir also
könnte
es
sein, dass die neuen Machthaber den Russen dann trotzdem diese Börsen überlassen?
Also logisch ist das schon. Und dass Verhandlungen jetzt schon in dieser Phase über diese Stützpunkte gab es erste Verhandlungen, heißt das, dass wirklich, dass die Russen sich bemühen. Sie sich bemühen um Gunst dieser Leute, die jetzt in der Macht in Damaskus sind, aber auch um Gunst schon der Türkei beispielsweise, weil die Türken haben auch ihre Verhältnisse dort. Auch die Katari haben auch ihre Verhältnisse natürlich dort. Das heißt, die Russen versuchen derzeit wirklich alles zu tun, diese Basen dort zu erhalten.
weil sie für Sie wichtig sind. Herr Jäger, was bedeutet denn das Verhalten Israels? Wir hören ja, dass es starke Bombardements gibt, die vor allen Dingen Waffenlager treffen. Wie sehen Sie das? Also wie instabil wird dadurch die Lage auch für diese für die neue Übergangsregierung?
Die wird dadurch nicht instabiler, dass man ihnen die Möglichkeit nimmt, auf die Waffen des Assad-Regimes zurückzugreifen. Die sind für die politische Neuordnung in Syrien nicht relevant. Dafür brauchen sie die nicht. Aber Israel hat selbstverständlich hier ihre Bedenken, weil sie nicht wissen, wer da jetzt an ihrer Grenze sich neu ordnet. Und da gibt's ja nicht nur Hoffnung, die mit verbunden wird, sondern ganz, ganz große Befürchtungen, weil was dieser neue Nachbar denn sein wird. Und deswegen hat man im Vorfeld eben dazu gegriffen, bestimmte Waffenlager, auch Produktionsstätten zu zerstören und auf diese Art und Weise dem Regime die Möglichkeit zu nehmen, den Krieg weiterzutragen. Denn das war aus israelischer Bedrohungsperspektive gesprochen. Ja, nicht ganz ausgeschlossen, dass es dazu kommt. Und insofern ist das eine Maßnahme, die sich in das israelische präventive Vorgehen einordnet. Und das ist das, was wir bisher beobachten können.
Aber denken Sie, dass Israel dann noch weitergeht? Weil darum ging es ja, die Frage, ob sie diese Pufferzone verlassen, ob sie noch weitergehen. Also wie weit kann Israel da gehen?
Ja, da gibt es ja eine ganze Reihe von Szenarien, die jetzt diskutiert werden, von der Aufteilung Syriens in unterschiedliche Bereiche, wo dann eben auch Israel einen Teil unter eigene Dominanz nehmen soll. Davon halte ich nichts. Israel wird genau das tun, was es bisher getan hat. Aber das ist auch die Grenze, weil es weiß, dass es für weitere Maßnahmen keine Unterstützung hat. Und die braucht es letztlich durch die Vereinigten Staaten immer noch bei den Maßnahmen im Nahen Osten.
Oder wollen Sie dazu noch was sagen zu Israel?
Also ich würde jetzt sagen, ob jetzt die Handlung der Israelis vom Völkerrecht gedeckt sind, da habe ich mir einen großen Zweifel, ehrlich gesagt. Und ob die Israelis jetzt hilfreich mit dieser Haltung für politische Prozesse in Syrien, weiß ich auch nicht und ich glaube auch nicht. Weil die Syrer brauchen Ruhe, um einen Prozess der Staatsaufbau zu gestalten. Und die Israelis durch diese ständige Bombardement schaffen Unruhe ohne Ende, auf die man derzeit verzichten kann.
Könnte denn für Ruhe sorgen?
Also für Ruhe jetzt, also der Prozess läuft bis jetzt ruhig. Das heißt, es läuft alles geordnet. Sogar die Leute, die in der Region haben angefangen, Waffen zu sammeln von der Bevölkerung, von menschlichen Bevölkerungsgruppen. Sie gehen in Dörfer ein, sie verlangen von Dorfvorsteher, die Waffen zu sammeln und das wird gesammelt, ohne dass sie irgendwelche Gewalt benutzen, ohne irgendwas. Das heißt, es läuft alles in Syrien bis jetzt geordnet. Das heißt, negatives Signal habe ich bis jetzt aus diesem Prozess nicht gehört, sondern es läuft alles so geordnet nach syrischen Verhältnissen. Das heißt, wir können auch nicht erwarten, dass von Tag auf Nacht alles ändert und dass die Leute, die an der Macht kommen, jetzt plötzlich ändern sie ihre Haut gleich. Mhm. Aber was ich bis jetzt höre aus erster Hand von Syrien oder von Damaskus, es sind richtig dass alles so bedacht läuft.
Bedacht. Es gibt aber natürlich, ja, es gibt die Frage, dass man sagt, es ist noch nicht klar, wie sich das weiterentwickelt. Frau Wederschöck, schauen wir zu sehr auch mit unseren Maßstäben auf so einen Prozess, dass wir hören, es sind Islamisten und deshalb haben wir Zweifel, dass das eine Demokratie werden kann. Also was erwarten wir eigentlich dann von Syrien? Oder was erwarten wir da zu viel auch?
Ich glaube, die Zweifel, dass es eine Demokratie werden kann, sind berechtigt, zumindest auf kurz- und mittelfristiger Dauer. Es wird sehr schwer sein, die verschiedenen Gruppen friedlich zusammenzubringen. In Syrien hat man unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Gruppierungen, die sich ja auch bekämpft haben in den letzten Jahren. Insofern wird der Friedensprozess ein schwieriger werden. Ich glaube, Demokratie ist eher ein Fernziel. Tony Blinken, der amerikanische Außenminister, wird in der Region sein und versuchen zu verhandeln. Morgen Abend empfängt Annalena Baerbock die europäischen Außenminister, um über Syrien zu sprechen. Ich glaube, dass da wichtige Impulse kommen können. Ich glaube auch, dass Europa da in einer guten Situation ist, um zu zeigen, wir sind ein ehrlicher Makler. Wir versuchen, die verschiedenen Parteien an einen Tisch zu holen und Verhandlungen zu unterstützen, auch mit unserer Expertise in diesem Bereich. Die USA haben einen schwierigen Stand, also weil Obama und die roten Linien, ein Satz der Chemiewaffen durch Assad, auf die dann nichts erfolgt ist. Das ist sehr
das
vielen Menschen.
Das hat er damals gesagt, dass sobald Assad Chemiewaffen einsetzt, dann das wäre die rote Linie, die er nicht übertreten sollte. Aber es ist nichts darauf gefolgt.
Genau, und das haben die Menschen noch sehr präsent in der Region. Auch den Irakkrieg, der ist nicht vergessen. Durch den Irakkrieg hat sich Deutschland tatsächlich, hat sich Europa, die Länder, die nicht an dem Krieg beteiligt waren, ein gutes Standing in der Region erarbeitet. Durch den Krieg nach dem 7. Oktober ist der wieder etwas ins Wanken geraten. Aber ich sehe jetzt einen guten Moment, um als ehrlicher Makler in der Region aufzutreten und zu sagen, wir bringen euch an einen Tisch und wir versuchen mit euch einen nachhaltigen Frieden zu bauen.
Jetzt haben wir aber auch gehört, dass trotzdem, dass die neue Regierung schon doch mit Russland über diese Militärbasen schon im Gespräch ist. Also wer versucht jetzt hier wie Einfluss zu nehmen, Herr Jäger? Auf was schauen Sie da? Was denken Sie? Und wie kann man die Ruhe und stützen bzw. dafür sorgen, dass das Regime dann doch stabil bleibt?
Also zum Ersten möchte ich nur mal kurz erwähnen, ich glaube, dass die politische Stabilität, wie immer sie sich jetzt ausbildet, eher dadurch gefördert wird, dass Chemiewaffen zerstört worden sind und dass das nicht dazu beiträgt, dass hier Unruhe ins Land getragen wird. Und ehrliche Makler, so ehrlich muss man sein, gibt es nicht. Es gibt Staaten mit ganz unterschiedlichen Interessen, die hier eingreifen. Und zu meinen, da setzt sich jetzt irgendjemand an einen runden Tisch und da wird das ausgesprochen und die Argumente kommen auf den Tisch, das ist eine verquere europäische oder deutsche Denkweise. Die hat mit der Realität der Abläufe überhaupt nichts zu tun. Das, was abläuft, ist, dass Staaten von außen jetzt versuchen, möglichst weit ihren Einfluss in dieses neu entstehende politische System hineinzubringen. Die Türkei ist der Staat, der da momentan am weitesten vorangeschritten ist. Die Amerikaner versuchen da ein wenig gegenzuhalten, weil sie eben die Gruppen unterstützen, die Kurden, die Türkei als Feinde ansieht. Und die Europäer spielen überhaupt keine Rolle dabei im Moment und haben auch überhaupt nichts anzubieten in diesem Prozess. Und die ganz große Frage wird sein, wie das in Syrien ausgetragen wird. Ob die Gruppierungen dort zu der Einsicht gelangen, dass es sozusagen einen höheren Wert politischer Stabilität gibt oder ob man wieder in bürgerkriegsähnliche Zustände oder eben in einen direkten Bürgerkrieg verfällt. Das ist die große Frage, die für die nächsten Wochen und Monate ansteht.
Ja, um den Bürgerkrieg zu verhindern, muss man sehen, dass die Minderheiten, von denen es ja viele gibt, oder die unterschiedlichen Gruppen, dass die miteinander auskommen. Sehen Sie dafür?
Ja, das ist ein wesentlicher Punkt. Und die Signale sind bis jetzt, dass man auch alle Leute mitnehmen will in diesen Prozess. Das heißt, Ahmad Shara oder Junani oder egal wie er heißt, das heißt, hat das einfach deutlich gesagt, dass man alle Leute mitnehmen will. Und das ist natürlich, da muss man auch insbesondere die Minderheit der Alawiten mitnehmen in diese neue Region oder neue Art von Regierung oder eine Art Partizipation für diese Minderheit in diese neue Regime. Das ist alles so. Die Sache ist aber mit der Israeli und Chemiewaffen, Herr Jäger, das Problem, das ich sehe jetzt und dass viele Syrer das kommentiert haben, alles, was Israel macht, fällt uns auf uns im Westen, ob wir das wollen oder nicht. Die Leute in Syrien jetzt argumentieren, ach, warum hat Israel diese Chemiewaffen nicht zerstört, als das in Hand von Assad war? Und warum? Und da fangen sie an zu analysieren und zu verbinden, dass okay, das heißt, der Westen
also
und Israel...
Das, die anti-westliche Haltung, es schürt auch Anti-Amerikanismus.
Das ist so, was Syrien derzeit gar nicht braucht. Das ist so. Und die Leute haben angefangen, richtig stark in diese Richtung zu argumentieren. Und tut mir leid, ich verfolge alle Seiten die Argumentation, die getragen werden zwischen den Syrern, was auch für diesen innerlichen Prozess von großer Bedeutung ist.
Ja. Ich würde gerne kurz anknüpfen an das, was Herr Jäger gesagt hat.
Frau Wederschöck und dann Herr Jäger.
Ja, also ich sehe Europa da schon in der Rolle eines ehrlicheren Maklers zumindest. Wenn man sich anschaut, wer bislang in Syrien involviert war, Europa war zurückhaltend und hat jetzt die Chance, aktiver zu werden. Ich sehe sie mit Blick auf die Türkei, auf den Iran, auf die USA da schon in einer ehrlicheren Position. Natürlich nicht ohne eigene Interessen. Natürlich wird es auch darum gehen, Machtansprüche abzustecken und die unterschiedlichen Gruppierungen haben unterschiedliche Interessen, unterschiedlichen Einfluss auch in der syrischen Gesellschaft. Aber ich glaube, da ist jetzt ein guter Moment, um als Europäer zu handeln und zu zeigen, wir nehmen das Konzept der europäischen Souveränität, des geopolitischen Anspruchs durchaus ernst.
Was dann über die Türkei gehen müsste letztendlich, oder?
Genau. Und ein wesentliches Interesse Europas besteht ja auch darin, Migrationsströme aus der Region zu minimieren. Insofern besteht ein besonderes Interesse auch an der Stabilität in der Region. Und da sehe ich jetzt einen Handlungsspielraum.
Herr Jäger. Sie wollten das
ja, nur eine ganz kurze Replik, nämlich die Frage, warum hat Israel denn die Chemiewaffen nicht zerstört, als sie unter Assad-Kontrolle waren? Na, weil eben Assad von Russland und dem Iran beschützt wurde. Und in dem Fall spielte Russland die entscheidende Rolle. Was man ja sehr wohl sehen kann an der israelischen Russlandpolitik.
Israel hat jeden Tag in Syrien bombardiert. Ja. Tut mir leid, vielleicht sind Sie nicht informiert, aber Israel hat jeden Tag in Syrien bombardiert. Sie hat die Iraner bombardiert. Sie hat die Iraner so stark bombardiert, dass sie einmal den Russen darum gebeten haben, lassen Sie uns gemeinsame Stützpunkte oder Checkpoint machen. Die Russen haben das abgelehnt. Aber Israel hat jeden Tag in Syrien bombardiert. Und deshalb das ist nicht unser Thema jetzt, aber die Israelis schüren durch diese Haltung jetzt innerhalb der syrischen Gesellschaft Probleme oder vielleicht antiwestliche Stimmung, antieuropäische Stimmung, die man derzeit nicht braucht, weil der große Teil dieser Gesellschaft möchte, dass die Europäer mitmachen und auch für eine Rolle der Europäer. Insbesondere Deutschland wird auch immer als neutraler Partner gesehen. Auch, dass Deutschland auch viele syrische Flüchtlinge im Laufe der Zeit beheimatet hat und auch, dass Deutschland auch die Oppositionsgruppen unterstützt hat. Das heißt, was die Israelis derzeit machen, braucht man derzeit nicht. Da sehe ich das so. Das heißt, da braucht man das nicht, weil das wird einen geordneten Prozess
wird es stören, sagen Sie, wird unruhig. Schauen wir nochmal auf die großen globalen Linien, nämlich USA und Russland, Herr Lippmann. Was denken, was erwarten Sie? Weil wir haben ja jetzt mit dem neuen Präsidenten, der im Januar vereidigt wird, Donald Trump, sowieso wahrscheinlich eine neue Lage. Und diese Entwicklung jetzt in Syrien mit der Schwächung Russlands, was erwarten Sie dann? Dazu noch dann Donald Trump als neuen Player.
Ja, Donald Trump hat sich zu den Entwicklungen in Syrien, glaube ich, sehr klar geäußert. Also so klar, wie es geht. Und ich zitiere, es ist nicht unser Krieg. Also Donald Trump hat kein Interesse, in neue Konflikte einzumischen. Was nicht unbedingt auch schlecht ist. Das müssen wir auch ganz offen sagen. Und deswegen würde ich nicht erwarten, dass
schützt Israel natürlich.
Er schützt Israel. Das ist etwas, was auch Donald Trump für ein ganz zentrales Ziel erklärt. Das wird auch sehr wahrscheinlich langfristig so bleiben. Zumindest während seiner ersten Präsidentschaft war er extrem israeloffen und extrem unterstützend. Aber ich würde nicht erwarten, dass Donald Trump jetzt alles auf die Karte setzt, um in Syrien den russischen Einfluss zu reduzieren. Das wird einfach nicht das Ziel sein. Donald Trump geht eher davon aus, das ist wieder seine Rhetorik, dass Russland jetzt versteht, dass die globalen Verschiebungen nicht unbedingt zugunsten Russlands sind und deswegen bereiter sein sollte, in der Ukraine zu verhandeln. Ob das der Fall ist, werden wir sehen.
Sie haben ja vorhin gesagt, dass für die Ukraine sind das keine guten Nachrichten.
Eigentlich also? Ja, weil ich glaube nicht, dass der Krieg in Syrien Russland ein Millimeter verhandlungsbereiter gemacht hat.
Herr Jäger, wie sehen Sie das denn? Welchen Einfluss kann das haben auf die großen anderen Konflikte, die wir haben, die Ukraine und die Frage, wie die Amerikaner dort sie jetzt agieren?
Ja, also würde ich die Einschätzung teilen, dass die Entwicklung in Syrien die Position Putins in der Ukraine verhärtet hat. Das ist das Einzige, wo er noch gewinnen kann. Alles andere hat er verloren. Er muss hier jetzt weiter vorankommen. Und das läuft ja nun momentan nicht gut für ihn. Es läuft weder wirtschaftlich noch militärisch nach Plan, wie man das so schön immer sagt, sondern ganz im Gegenteil. Und dann kommt jetzt jemand, der testen will, ob die russische Verhandlungsbereitschaft überhaupt besteht. Und da sehe ich sozusagen ziemlich schwarz. Denn die amerikanischen Konzepte, was immer man da jetzt im Detail sehen mag, haben einen Kernpunkt. Und das heißt Sicherheitsgarantien für die Ukraine, die nicht von Russland besetzt ist. Und das ist der Punkt, an dem Putin das Ganze abknicken muss und muss sagen, die gibt es nicht. Denn diese Sicherheitsgarantien, das ist ja genau das, was er unbedingt verhindern wollte. Und der Zugriff auf die Ukraine, den er anstrebt, den er auch anstreben muss, um wenigstens auf diesem Gebiet seinen Vorstellungen der des Wiedererstehens der russischen Weltmacht näher zu kommen. Die setzt sozusagen voraus, dass es genau diese Sicherheitsgarantien nicht gibt. Daran wird das Ganze scheitern.
Ja, aber Sie sagen ja jetzt, also Putin ist stark geschwächt und wird sich auf die Ukraine konzentrieren. Sie sagen ja, er wird gar nicht so wahrgenommen in Russland.
Genau, also erstens, also ich brauche das, also ich, es ist auf jeden Fall nicht der Fall, dass ich das so sehe, dass Russlands Wirtschaft jetzt massiv geschwächt ist und dass der Krieg in der Ukraine gerade jetzt für Putin läuft. Aber das ist eine ganz andere Debatte. Syrien war teuer für Russland. Der Krieg in Syrien war, und jetzt kommen wir, wie gesagt, zu der innenrussischen Wahrnehmung. Es gibt da die strategischen Überlegungen, von denen wir geredet haben. Aber eigentlich war Syrien kein so entscheidender Teil von dem russischen Narrativ. Es wurde eingebaut in diese Narrative. Zum einen, es kam gegen Islamismus. Mhm. Das ist ganz wichtig. Das hat Putin auch tatsächlich verfolgt. Aber wir wissen auch, dass Putin wunderbar mit Islamisten, wenn es nötig ist, verhandelt. Ja. Und ich soll daran erinnern, es gibt noch eine Gruppierung, die jetzt die syrische Opposition zum Sieg gratuliert hat, nämlich Hamas. Und zu Hamas hat Putin, wie wir wissen, einen guten Draht. Und deswegen wäre ich jetzt wirklich absolut offen dazu, dass Russland da absolut realpolitisch vorgehen will, nach Möglichkeiten.
Also Einfluss behalten.
Falls es klappt.
Falls es klappt. Okay, aber nicht mehr so viel Geld dafür ausgeben.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man Geld sparen kann, ist es ja natürlich gut. Syrien ist jetzt für Russland auf jeden Fall keine strategische Priorität. Es gab Zeiten, wo Syrien einfach höher in der Hierarchie stand. Jetzt ist es niedriger.
Aber welche Unterstützung braucht Syrien? Also von welchem Land? Von der Türkei? Also,
die Syrer brauchen erstmal jetzt richtig diese einfache Bedürfnisse, das heißt einfache Bedürfnisse zum Leben. Das heißt, sie brauchen richtig Nahrungsmittel, sie brauchen Treibstoff, Elektrizität. Das, was man jetzt, das ist diese, um eine Garantie zu geben, dass das Leben richtig ganz normal abläuft.
Aber da muss man helfen. Das ist ja auch sehr zerstört. Also sind ja viele Menschen.
Aber das ist jetzt für die Menschen, damit die Menschen wieder leben können. Ja. Das ist. Und dann muss man an die Infrastruktur denken. Die Infrastruktur, das heißt, schätzungsweise, ich weiß nicht, aber ich habe gelesen von 400 Milliarden Euro Kosten, die das Land braucht, um nur die Infrastruktur wieder aufzubauen. Aber das Land braucht alles faktisch. Es gibt nichts, was das Land nicht braucht, weil die Zerstörung ist gravierend. Syrien, in dem ich gelebt habe, hat mit dem jetzigen Syrien nichts zu tun.
Aber Frau Wederschick, dann wäre es doch umso sinnvoller, wenn jetzt zum Beispiel die Europäische Union dann sagt, sie helfen da oder Deutschland oder die Amerikaner, um dann wieder ihren Einfluss dazu haben, oder nicht? Mhm.
Das tun sie auch. Ja. Ne? Und die Bundesrepublik und andere Länder haben ja auch sofort ein Commitment gezeigt und gesagt, wir stecken jetzt viel Geld in die humanitären Bedürfnisse, aber auch in den Wiederaufbau. Interessant ist ja auch, dass sich die Partnerschaft zwischen Assad und China, Xi Jinping, letztes Jahr angebahnt hatte. Also die Beziehung war noch enger gewachsen, aber nicht mit Blick auf die militärische Unterstützung zwischen China und Syrien, sowie der Iran und Russland das gemacht haben, sondern mit Blick auf den Wiederaufbau. Und Xi Jinping hat sich jetzt auch sehr zurückgehalten in seinen Äußerungen. Da bin ich gespannt zu sehen, ob er sich dann auch in den Wiederaufbau jetzt einbringen wird unter einem neuen Regime, nachdem Assad weg ist.
Mhm. Herr Jäger, müssten die Amerikaner und die EU sozusagen die Schwäche Russlands jetzt nutzen? Oder wie könnten sie sie nutzen?
Ja, freilich. Wenn Sie eine Politik machen wollen, die Ihre Interessen verfolgt, müssten Sie diese Phase jetzt nutzen. Das ist natürlich relativ schwierig, denn humanitäre Hilfe und Wiederaufbau bringt erstmal keinen Einfluss. Das bringt Geld ins Land und das wird dann auch gerne genommen, aber das ist dann einfach weg. Und zu meinen, daraus entsteht dann ein Einfluss, weil guter Wille auf der anderen Seite zu beobachten ist. Das ist eine Vorstellung, die sich an anderen Staaten schon nicht bewahrheitet hat, sondern hier geht es jetzt darum, wer ist in der Lage, für Ordnung in dieser Region zu sorgen. Und das hat eben damit zu tun, erste Frage, wie kann man diese Konflikte jetzt militärisch besänftigen? Wer hat die Abschreckungsmöglichkeiten, die man hierfür braucht, die dann gar nicht eingesetzt werden?
Aber müsste dann die USA nicht ihren Einfluss auf Israel nutzen und zu sagen, dass Israel da für Ruhe sorgen soll?
Die USA nutzen ihren Einfluss auf Israel. Und das, was Israel tut, wird man in Washington ganz genau beobachten. Und es gab ja schon in der Vergangenheit die Momente, wo die amerikanische Regierung sehr laut aufgestanden ist und hat gesagt, das, was Israel unternimmt, das ist nicht in unserem Sinne. Das habe ich jetzt nicht gehört. Insofern denke ich mir, dass die Regierung der Vereinigten Staaten nicht ganz unglücklich ist über die Ziele, die da zerstört wurden.
Die beiden Regierungen hat sich sehr verhalten geäußert mit Blick auf Israel. Sie haben mit Blick auf die Bombardements gesagt, sie hoffen, dass das nicht auf lange Zeit angelegt wird. Also ein sehr diplomatisches Statement, weder hier noch da. Insofern unter der Trump, wie Herr Liebmann schon gesagt hat, wird keine harte Kante gegen Israel zu erwarten sein. Quasi egal, was die Regierung tun wird. Insofern denke ich, dass Israel da jetzt sehr stark freie Hand genießen wird in der Region.
Herr Liebmann, was wäre denn klug von Seiten der Amerikaner und der Europäer, um diesen Umgang mit dem geschwächten Putin, damit man ihn vielleicht noch weiter schwächt?
Das ist eine sehr gute Frage und wir sprechen jetzt nicht mal über Syrien. Wir sprechen nicht über den ganzen Komplex von anderen Themen, von China und Nordkorea bis vor allem Ukraine-Krieg und also Osteuropa, das ist ja das Entscheidende. Ich glaube, unsere Diskussion zeigt genau das große Problem, vor dem jetzt die EU und die Vereinigten Staaten stehen werden. Wir haben einfach unglaublich viele Ziele in Syrien, die wir verfolgen müssen. Es geht um Stabilisierung, es geht um die Unterstützung des demokratischen Prozesses, falls er klappt. Es geht um Sicherheitsinteressen in der ganzen Region.
Der vielen Gruppen, unter anderem auch der Kurden.
Ja, auch der Kurden, was mir bis jetzt ist, das Wort gar nicht gefallen. Das ist aber sehr wichtig.
Der Kurde ist einer der Problem.
Aber der entscheidende Punkt ist natürlich, und dann kommt noch ein Punkt, und da Schwächung der russischen Einflüsse, diese zwei militärischen Stützpunkte. Und ich befürchte, dass der letzte Punkt nicht unbedingt die absolute Priorität sein sollte, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob ich das von befürchten sagen muss. Ja. Es sollte auch nicht zwingenderweise absolute Priorität sein. Man wird einfach Abwägungen machen müssen und Prioritäten setzen. Und wie die Prioritäten aussehen, das hängt davon ab, was wir jetzt in Syrien beobachten werden. Das ist auch die Frage an diejenigen, die Syrien beobachten, mehr als Russland. Also das wird bestimmen, was die EU überhaupt vor sich selbst als das wichtigste Ziel setzt. Also wenn Syrien jetzt rein hypothetisch unter radikalen islamistischen Herrschaft irgendwann kommt, kommen dann ganz andere Themen. So Frage als russische Stützpunkte.
Und zu den Kurden. Die Kurden, dieser Status der Kurden im Norden mit einer Autonomie hängt viel mit der Sicherheitsinteresse der Türkei erstmal. Und wenn wir annehmen, dass diese Autonomie unter Schutz dieser 900 amerikanischen Soldaten, die dort stationiert sind, dann kommt Trump und zieht diese Soldaten ab. Da wird passiert, genau, wir saßen hier 2019 bei Ihnen in diese Phoenix-Runde, als Angriff der Türkei auf Afrin damals kam, auf diese nördliche Teil von Syrien. Das heißt, jetzt muss Türkei mit den Kurden und mit Damaskus über diesen Status der Kurden verhandeln, weil es geht nicht anders. Ansonsten wird die Türkei diese Region überrennen.
Ja, das ist aber wirklich schon so jahrzehntelanges Problem zwischen den Türken und den Kurden. Sehen Sie irgendeine Hoffnung, Frau Melaschuk, dass das, oder ist das jetzt eine Möglichkeit, dass das Problem irgendwie gelöst wird? Weil es ist schon so lange, dass es nicht gelöst wird.
Die Frage ist, ob es überhaupt eine Lösung geben kann, weil die Kurden möchten ja gerne mehr Autonomie haben und kein Staat, in dem sie beheimatet sind, ist bereit, diese Autonomie in größerem Umfang zu geben. Insofern sehe ich gar keine Lösungsmöglichkeit. Aber ich sehe, dass die Türkei gerade die Lage nutzt.
Außer im Irak. In Irak haben sie
genau, aber Region. Auch im sie haben im Irak eine Autonomieregion und keinen eigenen Staat. Und letztlich ist der Traum der Kurden ja auch, einen eigenen Staat zu haben. Den haben sie nicht.
Das hängt mit Sever abkommen und danach Lausanne. In Lausanne wurden die Rechte der Kurden, die im Sever anerkannt waren, dann damals...
Genau, aber auch wenn Sie Kurden im Irak fragen, der Traum wäre immer noch der eigene Staat und nicht die Autonomieregion, auch wenn sie da gestärkt und relativ autonom sind. Aber in der Türkei werden sie da keine Fortschritte machen. Und im Gegenteil sieht man ja, dass die Türkei jetzt gerade die Lage ausnutzt und versucht, Fakten zu schaffen, indem sie die Kurden in Syrien weiter zurückdrängen von der türkischen Grenze. Ne? Also da bin ich eher pessimistisch. Ich glaube, dass die Lage der Kurden gerade eher noch schwieriger wird, als dass sie besser wird.
Obwohl gibt es auch manche Leute, die sagen, dass die Türkei verhandelt auch mit Öcalan über eine Lösung der kurdischen Frage auch innerhalb der Türkei. Das heißt, heute habe ich davon gehört, dass es fänden auch Verhandlungen statt, wie inwiefern man auch diese Kurdenfrage im Hinblick auf entweder mehr Integration der Kurden in einem politischen System oder eine Art weitreichende administrative Dezentralisierung.
Ich glaube, unsere Diskussion zeigt wirklich etwas ganz Wichtiges, was gerade für diejenigen, die Putin-Watcher sind, zentral ist. Es dreht nicht alles in der Welt um Putin. Und das sehen wir jetzt ganz, ganz klar.
Das heißt, und ich würde mich auch nochmal zu Putin. Jetzt höre ich wirklich stark von den Syrern eine Diskussion im Hinblick auf diese Verhandlungen zwischen mit den neuen Machthabern in Damaskus, ob jetzt diese russischen Basis bleiben oder nicht. Viele Syrer sagen, oh mein Gott, wenn wir wieder unter Gnade der Russen leben, das heißt, viele Syrer vermuten, dass vielleicht auch die neue Machthaber, die Russen, gestatten, diese Basen einfach zu behalten auf dem syrischen Territorium.
Und dann sind die Russen eben noch weiter da.
Also genau, ja. Und auch als Gegenpol für mögliche westliche oder insbesondere für mögliche israelische Einfluss im Süden Syrien, wenn wir annehmen, dass die Israel diese Bufferzone annektiert haben oder dass sie dort auch eine Bufferzone überhaupt eingerichtet haben.
Ja, also es ist wirklich kompliziert, Herr Jäger. Wir haben schon zu Beginn der Sendung haben wir schon gemerkt, wie alles mit allem immer zusammenhängt. Würden Sie denn aber sagen, durch diesen Sturz Assad ist die globale Lage, auch die im Nahen Osten, auf jeden Fall sicherer geworden, übersichtlicher oder gerade viel unübersichtlicher?
Na, erstmal ist sie unsicherer geworden. Und zwar deshalb, weil die Vereinbarung aus dem Astana-Prozess, die Türkei, Iran und Russland trafen, eben aufgehoben wurde. Das ist immer so. Staaten einigen sich auf irgendwas und solange das nicht getestet ist, bleibt das bestehen. Aber wenn es dann jemand testet, wie wir das jetzt in den letzten zwei Wochen gesehen haben, dann kippen solche Prozesse und das manchmal sehr schnell. Und jetzt sind die Staaten dabei, die hier Interessen haben, relativ schnell zu versuchen, diese umzusetzen. Und das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten erleben. Nicht nur eben der Prozess in Syrien, wo die Gruppierungen ja die unterschiedlichen jetzt eben auch sehen müssen, in welcher Form ein stabiles politisches System entsteht. Also von Demokratisierung will ich überhaupt nicht reden. Es geht um irgendeine Form von politischer Stabilität, die gefunden werden.
Was wäre denn sozusagen der Mindeststandard oder woran würden Sie das messen, ob das ein stabiles System ist, wenn Sie noch nicht von wirklicher Demokratie reden?
Ein stabiles System ist eines, das ein legitimes Gewaltmonopol kennt, sodass man in Syrien weiß, wer die Regierung ist, wer die Polizei ist und dass die von allen akzeptiert werden. Das ist ein stabiles politisches System und das könnte mit unterschiedlichen Autonomieregelungen, souveränitätsschonenden Lösungen für einzelne Gruppierungen und sonst was gestaltet werden. Das muss nicht demokratisch sein. Und das ist etwas, worum es jetzt in Syrien geht und für die Staaten, die Einfluss nehmen wollen von außen, die nutzen jetzt dieses kurze Zeitfenster der Konfusion, eben möglichst viel von dem zu machen, was man sonst unter normalen Umständen nicht machen kann. Und da müssen wir sehen, wann diese Phase endet und wann die Staaten von außen eben auch in ein Gespräch untereinander kommen. Das müssen nicht immer Verhandlungen sein. Staaten sprechen auf ganz eigentümliche Weise miteinander, sodass dann die entsprechenden Einflusszonen abgesteckt sind.
Mhm. Herr mit wie viel Hoffnung schauen Sie auf diese Entwicklung jetzt in Syrien? Und wenn wir sagen, es ist vielleicht dann noch nicht die beste Demokratie, es fragen sich viele ja hier auch, was heißt das zum Beispiel für Frauen in Syrien? Wie viele Rechte werden die haben unter einer islamistischen Regierung?
Erstmal müssen wir abwarten, um zu sehen, was diese islamistische Regierung entscheidet im Hinblick auf die Frauen. Bis jetzt haben wir keine Signale. Das heißt, gibt es keine eindeutigen Entscheidungen so oder so. Außerdem, die Sache ist jetzt drei Tage alt. Und da gibt es auch, ich glaube, für diese Regierung andere Fragen jetzt, die noch gravierender und noch dringender. Ich teile die Auffassung von Herrn Jäger ausdrücklich, dass wir jetzt eine Stabilität in Syrien brauchen. Das heißt, wir brauchen, dass der Staat seine traditionelle Aufgaben ausübt auf diesem Territorium. Das heißt Sicherheit, das heißt teilweise Gerechtigkeit, das heißt teilweise funktioniert, das heißt ein dass die Verwaltung funktioniert und so weiter. Das, was man in Syrien braucht. Und danach,
ich möchte mal gerne nachfragen, sehen Sie irgendwelche Anzeichen, wie es Frauen geht?
Also ich habe bis jetzt nichts gehört von der Ground. Negative Signale habe ich.
Keine Kleiderordnung zum Beispiel.
Nein, habe ich bis jetzt nicht gehört. Ich habe einen Erlass von Ahmad Shara gehört, dass dieser Erlass bedeutet, dass niemand darf sich intervenieren, was die Leute anziehen oder was die Leute essen, was die Leute trinken. Das heißt, es gibt hier ein Verbot, dass die Soldaten da drin intervenieren. Mhm. Das ist so. Und das ist einfach ein...
Also Sie sind letztendlich erstmal
hoffnungsvoll. Das ist kein negatives Signal.
Okay, gut. Sie sehen erstmal positive Signale. Das freut uns dann erstmal. Vielen Dank für die Diskussion. Vielen Dank, Herr Naim, Herr Lippmann, Frau Wählerschöck. Und vielen Dank, Herr Jäger, zugeschaltet aus Köln. Das war die Runde heute. Morgen schauen wir auf die Innenpolitik, da schauen wir auf die neuen Koalitionen im Osten. In Brandenburg wurde heute Ministerpräsident gewählt, erst im zweiten Wahlgang morgen in Thüringen. Wir fragen, wie schwierig wird das Regieren? Mein Kollege Alexander Kähler ist dann da. Und jetzt geht's weiter mit Phoenix der Tag und Konstanze Abratzky. Bis dann. Tschüss.